Okay, das letzte Mal haben wir begonnen mit Pfadintegralen, nicht in der Quantenfeldtheorie, sondern in der Quantenmechanik, aber das Prinzip ist eigentlich dasselbe. Also wenn ihr es da verstanden habt, ist es ein sehr kurzer Weg zur Quantenfeldtheorie. Und das Ziel, was wir verfolgen, ist ein alternativer Formalismus zur Quantisierung, alternativ zum kanonischen Formalismus, den er kennt. Und der hat gewisse Vorteile. Also einerseits, wenn wir sehen, dass man analytische Rechnungen, insbesondere Störungstheorie, systematischer angehen und gestalten können. Und andererseits kann man diese Pfadintegrale wesentlich leichter am Computer bringen, wie diese Gleichungen des kanonischen Formalismus. Und also ein erster Schritt in Richtung Pfadintegral war ein Objekt, das nennt sich Übergangsamplitude. Und begrifflich ist es der Überlapp zweier Zustände, nämlich ein Ortseigenzustand zum Zeitpunkt T2 und ein Ortseigenzustand zum Zeitpunkt T1, jeweils mit Orten X2 und T1. Und diesen Überlapp, wenn wir den sinnvoll bilden wollen, dann müssen wir einen Zustand zum Zeitpunkt des anderen Zustands hinentwickeln oder zu einem beliebigen Zeitpunkt. Das haben wir in Form der Schrödinger-Gleichung das letzte Mal getan. Und dann kann man die Zeitabhängigkeit rausziehen oder also in den Operator stecken. Und was man dann berechnen muss, ist e hoch minus i h t2 minus t1 x1. Also das ist eine sehr allgemeine Aussage gewesen. Naja, und dann haben wir begonnen, den einfachsten Fall, den man sich denken kann, anzuschauen, nämlich ein freies Teilchen. Und das ist mit Techniken der Quantenmechanik nicht schwer, diese Übergangsamplitude zu berechnen. Also nach vielleicht 20 Minuten haben wir da gesehen, dass rauskommt x2 t2 x1 t1 ist die Wurzel von m dividiert durch 2 pi t2 minus t1. Und dann noch eine E-Funktion, die nur eine komplexe Phase ist, i mal m x2 minus x1 zum Quadrat dividiert durch 2 t2 minus t1. Gut, und das letzte Mal habe ich da bereits auf zwei Probleme hingewiesen, die wir jetzt heute uns noch mal genauer anschauen wollen. Das erste Problem, wenn ihr euch erinnert, ist, dass wenn er jetzt wirklich aus dieser Amplitude die Wahrscheinlichkeit bildet, also das heißt, ihr präpariert ein Teilchen bei T1 am Ort X1 und fragt dann, mit welcher Wahrscheinlichkeit findet ihr dieses Teil irgendwo bei T2, dann müsst ihr das Quadrat hier nehmen und über alle X2 integrieren. Und wenn er das tut, dann seht er, dass da nicht 1 rauskommt, sondern das ist nur eine Konstante, also das heißt, er wird irgendwie unendlich rauskommen, aber zumindest nichts sinnvoll normiert ist. Naja, und das Zweite, was ein Problem bereitet ist oder ein Problem vermuten lässt, dass wenn ich das Ganze quadriere, also das Betragsquadrat nehme, dann geht diese Phase weg und nur diese Phase enthält x1 und x2. Das heißt, offenbar scheint nach beliebig kurzer Zeit jegliche Information über den Ausgangszustand des Teilchens, also bei x1, verloren zu sein. Und irgendwie beide Probleme, das eine ist in der Tat ein Problem, wo wir was verkehrt gemacht haben, das andere, das ist ein physikalischer Effekt, der schon angesprochen wurde, nämlich, dass ein perfekt lokalisiertes Teilchen instantan komplett delokalisiert. Das ist, hat beides damit zu tun, dass wir Ortseigenzustände hier verwenden. Und Ortseigenzustände, das habt ihr vielleicht in der Quantenmechanik schon öfter gehabt, das ist eigentlich was mathematisch sehr, sehr Unsauberes, was man zwar nimmt, weil man einfach rechnen kann, aber diese Delta-Funktionen, da würde sich jemand, der rigoros rechnet, als ein Mathematiker, wahrscheinlich gegen sträuben. Und deswegen will ich diese beiden Dinge, die ich jetzt genannt habe, da auch nochmal sauber diskutieren, einfach sozusagen als Warnung und auch um ein bisschen zu demonstrieren, wie man diese Ortseigenzustände loswerden kann, wenn man denn mal den Verdacht hat, dass die nicht ausreichend sind. Nämlich, wie wir das gleich machen, indem man halt die Ortseigenzustände durch eine Gaussglocke ersetzen, die halt beliebig schmal dann wird und dann den Limes studieren. Also deswegen jetzt, bevor wir mit der Wiederholung vom Rest fortfahren, ein kleiner Einschub. Also Probleme, der Übergangsamplitude. Also zu dem Zweck, ich glaube, ich habe das letzte Mal schon hingeschrieben, will ich die Wahrscheinlichkeit, die ich gerade genannt habe, definieren. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Teilchen von x1 nach x2 ausbreitet, das ist halt gerade, wie man es von der Quantenmechanik kennt, das Betragsquadrat x2 t2 x1 t1 zum Quadrat. Und naja, die Fragen, die sich stellen, wenn er das jetzt halt einsetzt, dann ist w von x1 nach x2 unabhängig von x1 und x2 und das zweite, das Integral dx2 wx1 nach x2, das ist offenbar ungleich 1. Und also das ist sicher irgendwie ein Problem oder nicht ganz korrekt. Gut, also jetzt wenn wir im Prinzip wieder einen Schritt zurückgehen auf die letzte Stunde und diese Übergangsamplitude nochmal ausrechnen, wobei jetzt, wenn wir den Ortseigenzustand, den wir da verwendet haben, nämlich das Teilchen bei x1, durch ein gaußisches Wellenpaket ersetzen, das nenne ich jetzt Psi, und diese Rechnung nochmal ausführen. Und ja, also Psi ist folgenden gaußisches Wellenpaket mit Breite Sigma zentriert bei x gleich 0. Also dieses x gleich 0, das ist sicher keine Einschränkung, weil den Nullpunkt, den können wir auf unsere Achse hinlegen, wo wir wollen. Und im Limes Sigma gegen 0, also wenn die Breite verschwindet, dann sind wir oder sollten wir wieder dahin zurückkommen, was wir mit den Ortseigenzuständen bereits ausgerechnet haben. Gut, also die Rechnung ist sehr, sehr ähnlich. Ich schiebe wieder eine 1 im Impulsraum ein. x2 e hoch minus i h t2 minus t1 p psi. Das hilft mir halt, also wenn ihr euch erinnert, der Hamilton-Operator ist ja gerade p² durch 2m, also das vom freien Teilchen. Das heißt, ich kann den Operator rausziehen und dann habe ich nur noch Zahlen bzw. zwei einfache Wellenfunktionen, nämlich die Wellenfunktion vom Ortseigenzustand x2 und vom gaußschen Wellenpaket stehen. Die kann ich unmittelbar hinschreiben. Also das Ganze ist dann nur noch ein Integral. Diese Wellenfunktion hatten wir das letzte Mal schon. Das ist halt 1 durch Wurzel 2 Pi e hoch i p x2. Also das ist ein Ortseigenzustand in Impulsdarstellung oder könnt ihr auch umgekehrt sehen, ein Impulseigenzustand in Ortsdarstellung. Naja, dann dieses Teil hier wird vom Operator zu einer Zahl. Also i hoch minus i p² durch 2m, t2 minus t1. Und jetzt müssen wir halt noch für dieses gaußsche Wellenpaket das hinschreiben, aber das denke ich, habt ihr auch schon häufig gemacht. Also der Exponent ist, glaube ich, relativ klar, was da hin muss. Das ist nachdem wir es in Impulsdarstellung haben, ein schmales Wellenpaket wird breit im Impulsraum und umgekehrt. Ich bin sicher, ihr habt mal in Quantenmechanik diese Fourier-Transformation gemacht. Was halt passiert ist, dass das Sigma im Exponenten, was als Breite auftritt, vom Zähler in Nenner geht und umgekehrt, wenn er Impuls und Ortsraum vertauscht. Also das heißt, das ist minus p Quadrat, Sigma Quadrat halbe. Wenn ihr es im Ortsraum hinschreiben wolltet, dann wäre es x Quadrat dividiert durch Sigma Quadrat halbe. Dann das Einzige, was man sich oder was ich mir nie merken kann, ist der Vorfaktor zur Normierung. Aber da könnt ihr dieses Gauss-Integral, was wir das letzte Mal hingeschrieben haben, verwenden, um euch den einfach zu besorgen. Und wenn ihr das tut, dann kommt halt Wurzel Sigma durch Pi hoch ein Viertel davor. Naja, und dieses Integral müssen wir lösen. Und das ist halt wieder ein bisschen mühselig, aber nichts Schwieriges, denn das sind jetzt drei E-Funktionen und wir müssen bei P integrieren. Und p tritt entweder quadratisch oder linear auf. Also hat es die Schwierigkeit von dem Gauss-Integral, das wir halt noch vorbereiten müssen durch eine quadratische Ergänzung. Und ich denke, diesen Schritt der quadratischen Ergänzung, das habe ich das letzte Mal schon ein bisschen ausführlicher gemacht, den spare ich mir jetzt hier und gebe einfach das Ergebnis von dem Gauss-Integral an. Und was dann da steht, ist Sigma m dividiert durch Wurzel Pi Sigma Quadrat M plus I T2 minus T1 hoch ein halb und dann E hoch minus M X2 Quadrat durch 2 Sigma Quadrat M plus I T2 minus T1. Gut, das Erste, wenn man ein Ergebnis hat, das man zumindest in einem Spezialfall vorher schon mal hergeleitet hat, sollte man auf jeden Fall das testen. Also ich kann euch gar nicht oft genug ans Herz legen, gerade diese länglichen Rechnungen der Quantenfeldtheorie immer wieder zu checken. Naja, und diese Chance haben wir jetzt, nämlich wenn wir Sigma gegen 0 schicken, dann müssen wir ja bei unserem Ergebnis von der letzten Stunde wieder ankommen. Und was wir auch tun müssen, wir müssen x1 auf 0 setzen. Also das heißt, das Erste, was wir machen, ist ein Vergleich. Und zwar Sigma gegen 0, x1 gleich 0 und dann sollte, nennen wir das hier die Gleichung Stern und das hier Stern, Stern. Identisch sein. Gut, wenn wir mit dem Exponentialanteil beginnen, dann sieht es ganz gut aus. Das x1 fällt weg, weil wir x1 gleich 0 studieren. Und auf der Seite fällt der Sigma-Term weg, weil wir ein Limes Sigma gegen 0 schicken. Und das ist genau die gleiche E-Funktion. Also das deutet an, dass wir offenbar nicht alles verkehrt gemacht haben. Also die Exponentialanteile, die sind okay. Wenn wir jetzt den Vorfaktor anschauen, da sind wir nicht erfolgreich. Also hier tut sich nichts, weil weder Sigma noch x1 auftritt. Hier haben wir wenn wir Sigma gegen 0 schicken, das sieht jetzt aus, als wenn das gegen 0 gehen würde. Also ich will mit Sicherheit zeigen, dass das nicht übereinstimmt, aber dass das eine Null ist. Das bin jetzt etwas überrascht, habe ich da unter Umständen eine Wurzel oder was vergessen. Ich gehe einfach mal weiter durchs Argument, vielleicht verstehen wir dann noch, was da passiert. Also in jedem Fall, die Vorfaktoren, die stimmen ganz offensichtlich nicht überein. Also die Sigma-Abhängigkeit, die da reinkommt, die passt nicht. Hier haben wir zum Beispiel ein Pi und da ein Wurzel-Pi und so weiter. Und meine, der Grund, warum diese Vorfaktoren nicht übereinstimmen, das ist, glaube ich, wenn man kurz nachdenkt, auch unmittelbar klar. Also das Gaußsche Wellenpaket, das haben wir, ja, wie man es in der Quantenmechanik macht, halt sehr sauber verarbeitet, nämlich da haben wir eine normierte Wellenfunktion genommen, sodass das Teilchen halt irgendwo mit Wahrscheinlichkeit 1 im Raum zu finden ist. Dagegen eine Delta-Funktion, das wisst ihr wahrscheinlich, oder ein Ortseigenzustand, den kann man nicht normieren. Also ein Ortseigenzustand, wenn ein Delta-Quadrat bildet und über die gesamte x-Achse integriert, habt ihr unendlich. Also das heißt, eins der Probleme, gerade wenn ihr solche Aufenthaltswahrscheinlichkeiten euch anschaut und Ortseigenzustände verwendet, ist, dass in der Regel irgendwie ein Faktor verkehrt ist, der da eben nicht passt. Und Problem ist, dass Ortseigenzustände nicht normiert sind. Also das heißt, wenn ich Integral dx bild und dann Delta von x zum Quadrat, das ist eben ungleich 1. Man, nichtsdestotrotz, wenn wir jetzt wenigstens gucken wollen, haben wir richtig gerechnet hier und hier, dann kann man für einen Moment diesen Faktor, diese Normierung mal ersetzen, sodass das hier nicht ein gaußsches Wellenpaket ist, normiertes, sondern dass das im Limes Sigma gegen 0 gerade eine Delta-Funktion übergeht. Denn dann müsste man im Vorfaktor genau dasselbe rausbringen. Und das können wir jetzt mal tun. Also verwende statt Wurzel Sigma durch Pi hoch ein Viertel I hoch minus P Quadrat Sigma Quadrat halbe ein Psi, so dass der Limes Sigma gegen 0 von Psi Grad einem Delta von x, also einem Ortseigenzustand, entspricht. Und mathematisch entspricht es also einem Psi, was folgendermaßen aussieht, nämlich ein 2 Pi Sigma Quadrat hoch minus 1/2 E hoch minus X Quadrat durch 2 Sigma Quadrat. Gut, und wenn man jetzt die Vorfaktoren entsprechend vergleicht, dann stellt man fest, dass da ein zusätzlicher Faktor hin muss, der gerade 2 mal Wurzel Pi Sigma hoch minus 1/2 ist. Und wenn man jetzt diese beiden Vorfaktoren vergleicht, dann sollte hoffentlich das Ganze stimmen. Also wenn ich das Wurzel Sigma hier rauswerfe und dem Wurzel Pi ein zweites Wurzel Pi gibt, das also zu Pi wird, und noch den Zweier reinbringe, dann und Sigma gleich 0 setzt, dann habe ich genau das stehen, was hier steht. Also das zeigt zumindest, dass links und rechts die Rechnung identisch ist und dass gerade meine Befürchtungen, dass der Vorfaktor 0 wird, offenbar doch unbegründet waren, also dass alles korrekt ist und dass halt, naja, im Limes, ja wahrscheinlich muss dieser Vorfaktor sogar 0 werden, denn wenn ich in Limes Sigma gegen 0 studiere, dann wird mein Wellenpaket ja sehr, sehr breit. Und wenn es sehr, sehr breit wird, dann muss der Vorfaktor immer, immer kleiner werden, dass halt die Gesamtwahrscheinlichkeit nach wie vor 1 ist. Also ich glaube, wo ich mich gerade dran gestört habe, das ist nichts, was einen stören sollte. Also die Kernaussage dieser letzten Rechnung, dieses Punkts, ist, dass offenbar das hier und das hier übereinstimmt in dem Spezialfall, wo wir es vergleichen können und dass wir ein Problem jetzt gelöst haben oder verstanden haben, nämlich diese Nichtnormierung, die kommt halt aus der Nichtnormierbarkeit von Ortseigenzuständen. Gut, dann die zweite Schwierigkeit, die wir verstehen wollten, diese Unabhängigkeit von x1 und x2, die können wir jetzt hier auf der Seite auch nochmal uns genauer anschauen. Und zwar, gut, x1 haben wir 0 gesetzt, aber x2 ist nach wie vor da. Also das heißt, unser x2 ist im Prinzip das, was da drüben x2 minus x1 ist, also die Differenz, was das Teilchen propagiert. Und naja, wenn ich Sigma gleich 0 setze, hat man schon, dann reduziert sich gerade auf dieses Ding da drüben. Dann wird das ja eine reine Phase und das fällt raus in der Wahrscheinlichkeit. Wenn man aber Sigma nicht gleich 0 setzt, sondern hier diesen Realteil behält, dann tritt dieses x2 natürlich auch in einem Realteil in der E-Funktion auf. Und das ist gerade das, was halt einen Unterschied macht, weil wenn ich einen Realteil in der E-Funktion habe, also irgendwas Gaussartiges und das quadriere, dann ist es immer noch was Gaussartiges. Und daran sieht man halt, dass wenn ich diesen Zustand, den ich anfänglich habe, nicht perfekt an einem Ort lokalisiere, sondern eine endliche Breite gibt, dann wird auch diese Propagation von dem Teilchen von x2 abhängen. Und zwar, je schmaler das halt ist, desto schneller wird es auseinanderfliegen, aber nicht desto trotz nicht unendlich schnell. Also diese Sache, die wir da gefunden haben und die vielleicht im ersten Moment ein bisschen erstaunlich ist, das ist, wie es letztes Mal schon vermutet wurde, halt tatsächlich ein physikalischer Effekt. Und dann denke ich, kann man auch verstehen, denn ein Ortseigenzustand, wenn er in den Impulsraum transformiert, habt ihr eine ebene Welle. Das heißt, ihr habt unendlich hohe Impulse, die halt beitragen zu diesem Ortseigenzustand. Naja, und wenn ein Teilchen einen unendlich hohen Impuls hat, dann kann es halt auch unendlich schnell von einem Punkt sozusagen weggehen. Also, ich meine, das hier, wie schon gesagt, das hat nichts direkt mit Quantenfeldtheorie jetzt zu tun, aber nachdem wir häufig halt mit Ortseigenzuständen rechnen, dachte ich, ist das mal eine ganz vernünftige Denkanregung und auch mal ein einfaches Beispiel, wo man halt das wirklich sauberer mit gausschen Wellenpaketen rechnen kann und dann irgendwie am Ende diesen Limes studiert und besser kapiert, was vor sich geht. Gut, also damit dieser kurze Exkurs wieder am Ende. Dann gerade nochmal zurück zur letzten Stunde. Also nach dieser Rechnung für den freien Fall haben wir das nächst naheliegende versucht, nämlich die Übergangsamplitude im Potenzial ausgerechnet. Ja, das kann man nicht ohne weiteres analytisch tun. Was man machen kann, ist im Prinzip Übergangsamplituden auszurechnen für winzige Zeitseparationen. Da kann ich halt einen Hamilton-Operator, der sowohl P als auch X enthält, mit dieser Baker-Campbell-Hausdorff-Formel auseinanderziehen und habe einen Rest, wo ich dann am Ende argumentieren kann, dass der gegen Null geht. Und ja, also nach einer ziemlich langen Rechnung haben wir das, worauf wir eigentlich raus wollen, oder die erste Version dessen dort stehen gehabt, nämlich das Pfadintegral. Und das will ich jetzt nochmal anschreiben und dann ein bisschen erklären, was es eigentlich bedeutet, denn das haben wir das letzte Mal nicht mehr geschafft. Also war wieder so, dass wir die Übergangsamplitude versucht haben auszurechnen und am Ende stand ein Integral dy da, groß dy, weil wir gleich noch sagen, was das bedeutet, von Integrationsgrenzen yt1 gleich x1, yt2 gleich x2, e hoch i s von y und das dy, das ist definiert als der Limes n gegen unendlich m durch 2 pi i epsilon hoch n halbe dy n minus 1 dy 2 dy 1. Gut, um sich nochmal klar zu machen, was das heißt, will ich jetzt ein Bild hinmalen. Also hier ist die Zeitachse aufgetragen und hier ist die räumliche Achse y aufgetragen. Und dann haben wir irgendwo x1 und x2 und t1 und t2. Naja, und der Startpunkt dieser Übergangsamplitude ist halt eine Präparation an diesem Raumzeitpunkt und am Ende eine Detektion vom Teilchen an dem Raumzeitpunkt. Und was wir jetzt halt gefunden haben in diesem ja, bereits Pfadintegralformalismus, dass ich halt diese Übergangsamplitude oder wenn ich es quadriere, die Übergangswahrscheinlichkeit ausrechnen kann, indem ich ein Integral ausführe. Das ist, wie ihr hier seht, ein Integral in unendlich vielen Dimensionen. Und naja, diese Variablen, über die hier integriert wird, das sind gerade die Orte zu den Zeitpunkten, die zwischen T1 und T2 liegen. Also hier ist am besten. Also das hier ist die Y1-Achse, das hier ist die Y2-Achse, das hier ist die Y3-Achse. Ganz nah dran ist die yn-1-Achse. Also das heißt, hier haben wir n-1 Integrationen dazwischen hängen. Naja, und über all diese Dinger wird integriert und das bedeutet halt, dass ein Beitrag zu diesem riesigen Integral nichts anderes ist als halt eine Kollektion von Punkten in diesem Bild. Und wenn ich halt den Limes n gegen unendlich bild, dann verschwimmt das Ganze halt zu einer klassischen Trajektorie, also zu einem Weg. Das heißt, ich integriere halt über alle nur denkbaren Positionen vom Teilchen zu allen denkbaren Zeitpunkten zwischen T1 und T2. Und das kann ich halt als klassische Trajektorien auffassen. Und was ich jetzt hier gezeigt habe, ist halt ein Beitrag zum Integral und dann wird es auch diesen Pfad geben und den klassischen Pfad. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein freies Teilchen hätte, dann wäre das halt eine gerade Linie und so weiter. Und deswegen nennt sich das ganze Objekt halt Pfadintegral, weil halt über alle klassisch möglichen Pfade summiert oder integriert wird. Das ist nicht alles. Also wir haben jetzt noch gezeigt mit unserer Rechnung, dass halt eine Art Gewichtsfaktor reinkommt, nämlich E hoch I mal die klassische Wirkung. Also natürlich hat der Betrag 1, deswegen ist es nicht wirklich als Gewicht zu verstehen, aber nichtsdestotrotz werden sich diese Pfade irgendwie aufaddieren oder subtrahieren. Also da hat man so eine Art Interferenz, wie es halt auch bei Wellen kennt. Also manche Pfade, die werden halt irgendwo dominieren und manche andere, die ähnlich sind, aber sich im Phasenfaktor gerade unterscheiden, die werden sich halt gegenseitig auslöschen und weginterferieren. Und dieses Bild, was dann damit irgendwo verknüpft ist, also die Verbindung zwischen klassischer Physik und Quantenmechanik, ist irgendwo das Folgende, dass halt der klassische Pfad sehr dominant beiträgt und je weiter sich diese Pfade vom klassischen Pfad entfernen, desto stärker werden sie über diese Gewichtsfaktoren unterdrückt, in dem Sinn, dass ich halt relativ nah benachbarte Pfade in diesem Pfadintegral durch Interferenz fast auslöschen. Also wenn er klassische Physik betreibt, hat er praktisch nur diese Linie und wenn er Quantenphysik betreibt, dann hat er so einen diffusen Schlauch von Pfaden um diesen klassischen Pfad und naja, es wird immer unwahrscheinlicher, sozusagen, dass ein Teilchen sich sehr viel weiter weg als von diesem klassischen Pfad bewegt. Das ist so die Denkweise hinter diesem Pfadintegral. Wir werden bald ein anderes Pfadintegral noch sehen, wo anstelle von E hoch IS ein E hoch minus S steht. Und da ist es dann offensichtlicher zu verstehen, denn naja, der klassische Pfad, das wisst ihr aus der Mechanik, der hat die Eigenschaft, dass Delta S nach Delta X klassisch, das ist gerade 0, also das ist ein Minimum der Wirkung. Und wenn jetzt hier angenommen ein Minuszeichen stehen würde statt ein I, dann würde natürlich das Minimum der Wirkung ganz dominant beitragen. Und je größer die Wirkung werden würde, desto schwächer würde das Ganze werden. Und das ist das, was ich hier jetzt naja, sehr vage halt versucht habe, mit diesem Weginterferieren und dem komplexen Faktor da bereits zu erwähnen. Also der klassische Pfad ist das hier und die Quantenmechanik Summe aller Trajektorien, also insbesondere auch mit ds nach dx ist ungleich 0 und in Anführungszeichen gewichtet mit klassischer Wirkung. Gut, jetzt kann man natürlich sofort fragen, also die Rechnung mag ja stimmen und es ist vielleicht vernünftig, was an der Tafel steht, aber habe ich jetzt irgendwas gewonnen? Also jetzt habe ich einen vermeintlich einfachen Ausdruck, den ich vielleicht im kanonischen Formalismus berechnen kann, in ein unendlich dimensionales Integral umgeformt. Das ist vielleicht mathematisch korrekt, aber kann man irgendwas mit anfangen? Ich meine, in der Tat, also diese Pfadintegrale zu lösen, ist sehr, sehr schwierig. Wir werden jetzt als nächstes ein Beispiel machen, aber man gewinnt dennoch eine Sache und auf die möchte ich jetzt explizit hinweisen. Im kanonischen Formalismus, da habt ihr immer Operatoren stehen und Operatoren sind in gewisser Weise sehr unangenehme Dinge, weil um mit denen gescheit zu rechnen, müsst ihr Sätze von Eigenzuständen einführen und die kennt ihr in der Regel auch nicht oder ihr kriegt die Operatoren nicht weg. Dagegen ein Pfadintegral, so wie es hier steht, das enthält keinerlei Operatoren mehr. Das ist zwar ein sehr, sehr hochdimensionales Integral, was blöd ist, aber da ist kein Operator dabei, da ist eine Wirkung dabei, das ist eine Funktion und da sind klassische Pfade dabei, aber Operatoren und Zustände, die sind auf der rechten Seite jetzt verschwunden. Und das ist, würde ich sagen, der Vorteil, er macht dann halt vieles auch wieder einfacher und das ist der Grund, warum die Pfadintegrale dann letztendlich für viele Anwendungen ganz sinnvoll sind und in der Quantenfeldtheorie sehr häufig verwendet werden. Also das ist wirklich wichtig und das sollte da realisieren. Pfadintegral enthält keine Operatoren. Gut, jetzt im nächsten größeren Unterkapitel, da möchte ich einmal so ein Pfadintegral explizit ausrechnen und auch wieder von ein sehr einfaches Beispiel, nämlich von harmonischen Oszillator. Das ist zwar auch nichts, was man in der Praxis tut, weil es, wie wir gleich sehen werden, von harmonischen Oszillator uns vermutlich die und auch die nächste Stunde kosten wird, aber zumindest habt ihr am Ende dann einmal gesehen, dass man ein unendlich dimensionales Integral, wie es hier halt steht, im Prinzip tatsächlich berechnen kann. Also meistens verwendet man diesen Ausdruck, rechnet nicht explizit aus und kommt dann auf so Ausdrücke, wie wir es vielleicht im letzten Semester im Rahmen der Störungstheorie schon hatten. Aber dennoch, dass ihr seht, dass das im Prinzip machbar ist, jetzt dieses Kapitel, Beispiel Übergangs. Amplitude des harmonischen Oszillators. Und gut, um also dieses Pfadintegral da jetzt auszurechnen, das erste, was man nochmal hinschreiben sollte, ist die klassische Wirkung. Also die, denke ich, ist euch geläufig. Integral über die Zeit und dann m halbe x Punkt zum Quadrat minus das Potential, das ist m Omega Quadrat halbe x Quadrat. Dann, was wir auch im Folgenden brauchen, das ist die Bewegungsgleichung. Und auch hier möchte ich kurz mal eine sehr ausführliche Rechnung machen, nämlich um die Funktionalableitungen, die auch sehr, sehr wichtig sind, im Pfadintegral wiederholen. Also das habt ihr sicher irgendwann mal gemacht, wo ihr diese Euler-Lagrange-Gleichung und die Variationsrechnung in Mechanik besprochen habt. Dennoch hier in dem Pfadintegral, da wird es viel, viel zentraler sein. Ihr müsst wirklich genau wissen, wie er Funktionalableitungen behandelt und wann er eventuell, was dafür nötig ist, partiell integrieren dürft und könnt und müsst diese Oberflächentherme behandeln. Deswegen eine relativ triviale Aussage, nämlich die Bewegungsgleichung vom harmonischen Oszillator jetzt nochmal in vielleicht 3 oder 4 Zeilen, das sehr sorgfältig gemacht. Also die Bewegungsgleichung ergibt sich durch dieses Hamiltonsche Prinzip oder Prinzip der kleinsten Wirkung. Das heißt, ich muss die Wirkung, die wir gerade hingeschrieben haben, nehmen und muss sie nach dem Pfad x ableiten. Und das Minimum, das ergibt sich dadurch, dass ich es 0 setze. Gut, jetzt schreibe ich es im Wesentlichen nochmal ab, die Wirkung. Das Einzige, worauf ihr hier bereits aufpassen müsst und was eine beliebte Fehlerquelle ist, wenn ihr jetzt diesen Ausdruck einfach abschreibt, dann habt ihr was verkehrt gemacht, weil hier wird abgeleitet nach x von t und x, das t im x vom t, das ist ein Index und die gleiche Bezeichnung wird da oben verwendet, aber da oben ist dieses t eine Integrationsvariable, die keine tiefere Bedeutung hat. Also das könnt ihr auch t' oder u oder irgendwas nennen. Aber was ihr nicht dürft, das ist doppelt verwenden. Also das wisst ihr von Summationsindizes. Wenn ihr da zweimal einen gleichen einführt, dann endet es meistens in einer Katastrophe. Also das heißt, wenn ihr sowas macht, dann schreibt nicht t, sondern schreibt von mir aus u, m halbe d nach du, x von u, um es jetzt wirklich sehr, sehr explizit zu machen, minus m Omega Quadrat halbe x Quadrat von u. Gut, dann im nächsten Schritt führe ich einfach jetzt diese Ableitung aus. macht hier das Ganze hin. Also was Sie im Prinzip verwenden war, ist, dass dx von u nach dx von t Grad Delta u minus t ist. Also das ist genau die gleiche Version, wie ihr es habt, wenn ihr diskrete Variablen, zum Beispiel x mit einem Index j nach x mit einem Index k ableitet, dann habt ihr ein Kronecker Delta Delta jk. Also das heißt, die Zeiten müssen halt übereinstimmen, dass es einen Beitrag gibt. Naja, und wenn er das dann tut, habt ihr halt Integral du t1 bis t2, dann, also das Quadrat, das ist eine ganz normale Kettenregel, aber wir haben m d nach du x von u, dann kann ich diese Ableitung mit der u-Ableitung vertauschen, also Ableitungen typischerweise sind vertauschbar, und dann habe ich halt was stehen, was jetzt aus dieser Beziehung rauskommt, nämlich wenn ich x von u nach x von t ableite, nämlich ein Delta von u minus t. Und ja, hinten passiert im Prinzip das Gleiche, m Omega Quadrat x von u Delta u minus t. Was jetzt ein bisschen blöd oder unangenehm ist, ist, dass dass eine Ableitung von der Delta-Funktion auftritt. Das habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwo gesehen und wurdet von euren anderen Profs davor gewarnt. Das kann ich natürlich relativ leicht wegbringen, und genau so wird man jetzt vorgehen, indem ich partiell integriere, also indem ich halt diese Ableitung auf einen anderen Term rüberschaffe, und dann ist es im Prinzip nicht mehr kritisch, weil ich dann über die Integration diese Delta-Funktion wegkriegen kann. Also an der Stelle partielle Integration. Partielle Integration gibt einmal das Vertauschen der Ableitung und zweitens einen Oberflächenterm. Der wird häufig schlampig weglassen, weil er meistens wegzuargumentieren ist. Hier möchte ich ihn also wirklich mal ganz sauber mitschleppen und dann auch das Argument geben, warum er wegfällt. Also Oberflächenterm ist halt einfach, wenn ich das du komplett nach vorne ziehe, und dann hebt sich's mit der Integration weg, und ich muss ihn, deswegen heißt der Oberflächenterm, an den Integrationsgrenzen muss ich ihn auswerten. Und dann habe ich also stehen m d nach du x von u Delta u minus t bei u gleich t1 und u gleich t2 plus, und jetzt, also das, was ich eigentlich will, nämlich die Ableitung rüberzogen, und dann tritt ein Minuszeichen auf, dass das alles korrekt ist. Also minus m d Quadrat nach du Quadrat x von u Delta u minus t minus m Omega Quadrat x von u Delta u minus t. Okay, jetzt diesen ersten Term, wie schon gesagt, den wollen wir wegkriegen. Und die Frage ist, warum fällt er weg? Die Antwort auf diese Frage ist, dass halt diese Integration von u, wie man es zum Beispiel hier sieht, hat folgende Bedingung, also t1 ist kleiner u, ist kleiner t2. Naja, und dann sieht man, wenn man halt u Grad t1 oder t2 setzt, dann wird sich dieses, Moment, da ist jetzt gerade verkehrt gemacht, das Argument. Sorry, vergesst, was ich da gesagt habe. Für dieses Hamiltonsche Prinzip dann macht man Folgendes, also so ein ähnliches Bild hatten wir schon mal heute. Man hält bei T1 und bei T2 und bei X1 und bei X2 die Ränder fest und sucht sich dann den Pfad, der das Minimum dazwischen bildet. Und dieses Minimum, das ist halt bezüglich einem T-Intervall, was sich zwischen T1 und T2 bewegt. Und deswegen ist dieses T hier erfüllt die Bedingung T1 kleiner T kleiner T2. Und das ist, glaube ich, jetzt gerade das richtige Argument. Also das kann ich im Prinzip stehen lassen, was ich hier hingeschrieben habe. U ist halt entweder T1 und T2, aber T erfüllt die Bedingung T1 kleiner T kleiner T2. Naja, und damit sieht man, dass diese Argumente in der Delta-Funktion nie gleich werden und damit dieses Delta verschwindet und damit wiederum dieser ganze Oberflächenterm wegargumentiert werden kann. Gut, und da unten, das sieht jetzt noch länglich und schwierig aus, ist es aber nicht, denn, ich habe das du vergessen, ich habe ein Integral du und ich habe zwar meine Delta-Funktion u minus t, also was passiert, das Integral fällt weg und alle u's werden zu t und naja, dann ist das Ergebnis, was wir erwarten, steht im Prinzip da, also mx Punkt Punkt von t minus m Omega Quadrat x von t. Und die andere Seite war halt gerade die Null und das ist gerade die Bewegungsgleichung vom harmonischen Oszillator. Also wie anfänglich gesagt, es ging jetzt nicht darum, diese triviale Bewegungsgleichung herzuleiten, sondern ich wollte nochmal eine kurze Wiederholung an dem Beispiel von dieser Funktionaldifferenziation machen, weil die kommt jetzt wirklich oft, die kommt das ganze Semester immer wieder vor. Also wir werden irgendwelche Funktionale, die diesem Pfadintegral in gewisser Weise entsprechen, nach Funktionen ableiten, nach vielen verschiedenen Funktionen mit verschiedenen Indizes oder verschiedenen Argumenten ableiten. Das heißt, mit diesen Techniken, die jetzt hier an der Tafel stehen, da müsst ihr wirklich perfekt umgehen können, sonst habt ihr da Schwierigkeiten. Also wenn das einfach war, dann ist es sehr schön, dann wird auch das, was jetzt in den nächsten Stunden kommt, einfach sein. Wenn das ein bisschen suspekt ist, dann solltet ihr da vielleicht nochmal ein Buch zu Rate ziehen oder auf eure Mechanikaufzeichnungen zurückgehen. Auch die erste Übungsstunde wird der David mit euch da ein paar Beispiele machen und das nochmal wiederholen. Okay, also jetzt mit diesen Hilfsmitteln zurück zur Auswertung vom Pfadintegral. Und da erstmal eine Aussage, also wenn xCl von t, also Cl steht für klassisch, Lösung dieser BGL mit speziellen Randbedingungen, nämlich mit Randbedingungen x klassisch von T1 gleich x1 ist und x klassisch von T2 gleich x2 ist. Naja, dann kann ich Folgendes tun. dann kann ich einen beliebigen Pfad schreiben. Als x von t ist x klassisch von t plus y von t mit den Randbedingungen y von t1 gleich y von t2 ist 0. Also das, was wir dadurch erreicht haben und wo wir sehen wollen, dass das ganz zweckmäßig ist, y von t ist damit unabhängig. Von den Randbedingungen unseres Pfadintegrals oder aber, wenn wir es anders ausdrücken wollen, von diesen Orten x1 und x2 in der Übergangsamplitude. Dann, wenn wir also diese Aufspaltung vornehmen in so einen klassischen Anteil, der die Randbedingungen bereits erfüllt, und einen anderen Anteil y, dann kann ich die Wirkung ein bisschen umformen. Und zwar, die kann ich, ja, was ich jetzt mache, ist eine Taylor-Entwicklung in unendlich vielen Dimensionen, also in mehreren Dimensionen. Da habt ihr es sicher schon gehabt. Wenn ich halt eine Funktion habe von x und y, dann kann ich die auch Taylor entwickeln, indem ich die ersten Ableitungen in allen Variablen nehme und dann die zweiten Ableitungen unter Umständen gemischt auch in allen Variablen. Und so kann ich es halt auch in der ganzen Funktion machen, was nichts anderes ist als ein Satz von unendlich vielen Variablen. Also ich schreibe mal das Ergebnis hin und dann können wir nochmal reden oder nachfragen. Also s von x ist s von x klassisch. Das ist x klassisch ist jetzt in dem Fall mein Entwicklungspunkt dieser Taylor-Entwicklung plus jetzt kommen sozusagen die ersten Ableitungsterme. Da habe ich die Ableitung halt von meinem zu entwickelnden Funktional nach meinen ganzen Variablen x von t, also die durch t parametrisiert waren. Auswerten muss ich es wie bei einer Taylor-Entwicklung eben am Entwicklungspunkt bei x klassisch und ich muss über alle meine Variablen summieren. Das ist in dem Fall ein Integral über t. Und das läuft von t1 bis t2. Und das Letzte, was ich noch machen muss, ich muss die Differenz zum Entwicklungspunkt hin multiplizieren. Naja, die Differenz vom Entwicklungspunkt ist halt gerade x von t minus x klassisch, was gerade dem y entspricht. Also ich hoffe oder gehe davon aus, dass er irgendwie die Parallele zu einer mehrdimensionalen Taylor-Entwicklung sieht und halt diese offensichtliche Verallgemeinerung auf unendlich viele Variablen. Oder wenn das nicht so ist, dann fragt an der Stelle gleich mal nach. Dann, ja, ähnlich brauchen wir doch die zweite Ordnung. Die zweite Ordnung, die enthält halt dann die zweite Ableitung von s von x nach Kombinationen oder beliebigen Kombinationen zweier Variablen, deswegen reicht ein x von t nicht aus, brauche ich ein x von t' auch noch. Auch wieder ausgewertet bei x gleich x klassisch. Und jetzt muss ich summieren über alle Variablen, das ist halt ein Integral über t und ein Integral über t'. Auch wieder von t1 bis t2 und 1/2 kommt davor, das ist nichts Neues, das ist in jeder Taylor-Entwicklung, in jeder mehrdimensionalen da und dann brauche ich auch wieder die Differenzen zum Entwicklungspunkt. Also ein y von t und ein y von t' muss dann hin. Im Prinzip könnte ich es jetzt so weiter treiben zur dritten Ordnung, aber die brauchen wir im Folgenden nicht mehr. Gut, dieser Term hier, der ist sehr, sehr einfach, denn dieses Objekt Das ist ganz offensichtlich 0, denn das ist ja nichts anderes wie die Definition der klassischen Lösung. Also Delta S nach Delta X für die klassische Lösung ergibt 0. Also das heißt, den linearen Term kann ich komplett streichen. Und das war auch gerade der Grund, warum ich halt nicht eine x-beliebige Aufsplittung von dem Pfad x genommen habe, sondern den klassischen Pfad plus einen Rest. Also das heißt, wir haben jetzt eine relativ einfache Sache hier stehen, nämlich einmal die klassische Wirkung plus dann irgendwas, was halt am klassischen Pfad ausgewertet wird, aber nur noch die Funktionen oder die Differenzen zum klassischen Pfad enthält, die wir hier als y verwendet haben. Okay, dann kann ich auch hier, ohne dass ich es nochmal abschreibe, gleich was reinschreiben. Nämlich dieses Objekt, diese doppelte Funktionalableitung, die können wir ausrechnen. Die einfache Funktionalableitung von S, die habe ich da unten lang und breit ausgerechnet. Das war mit einer der Gründe, warum ich es gemacht habe. ds nach dx, da kam raus minus m x Punkt Punkt minus m Omega Quadrat x. Naja, und jetzt können wir halt nochmal nach x das Ganze ableiten, wie wir es da oben brauchen. Und also, wenn ihr das sehr sorgfältig machen wollt oder müsst, dann würde ich euch das als Hausaufgabe überlassen. Ich meine, was passieren wird, ist, dass die x-Abhängigkeit danach verschwindet. Denn das ist offensichtlich linear in x. Die Schwierigkeit ist bestenfalls wieder, dass hier ein x-Punkt-Punkt steht. Also was ihr wahrscheinlich tun müsst, um das ganz akkurat zu machen, ist halt, wie wir es da schon getan haben, diese doppelte Ableitung irgendwie zweimal partiell wegintegrieren. Aber am Ende, was halt dort stehen wird, ist keine Funktion mehr, sondern ein Operator. Und der Operator ist halt gerade die doppelte Ableitung nach der Zeit und diese Konstante da hinten. Also das hier ist Delta von t minus t Strich und dann, wie ich es gerade schon angedeutet habe, minus m d Quadrat nach dt Quadrat minus m Omega Quadrat. Was mir bei diesen Funktionalableitungen auch manchmal hilft, also vielleicht ist auch für euch das ein gewisser Vorteil, dass man sich diese Dinge in Form von finiten Differenzen vorstellt, dann ist es doch wieder irgendwas Endliches. Und ich meine, gerade beim harmonischen Oszillator, wenn ich jetzt mal zumindest oder zum Beispiel auf dieses Ding hier schaue, das ist, wenn ich es mir als finite Differenz vorstelle, dann werden da halt benachbarte Werte nicht von der Funktion x, sondern von einem sehr, sehr langen Vektor, der halt den Funktionswerten von x entspricht, abzogen oder aufaddiert. Und dann ist halt die doppelte Ableitung und auch die Multiplikation mit dem Faktor ist halt eine sehr, sehr große Matrix. Und dieses x ist ein sehr, sehr langer Vektor. Naja, und wenn ich jetzt dann diese Ableitung mache, dann bleibt halt in gewisser Weise diese Matrix übrig. Und diese Matrix, wie wir es hier jetzt in der kontinuierlichen Form haben, hat halt so ein Delta. Also das heißt, es ist im Wesentlichen eine Diagonalmatrix, was auch klar ist, denn es ist eine Multiplikation mit einer Konstante oder halt eine zweite Ableitung. Eine zweite Ableitung nimmt halt bestenfalls den linken und den rechten Nachbarn von dem Punkt. Und ja, das sind sozusagen die Einträge von dieser Matrix. Also vielleicht hilft euch das ein bisschen, wenn ihr da nochmal sauber durchgeht und versucht, von diesem Kontinuumsausdruck wieder wegzukommen zu einem beliebig fein diskretisierten, wie man zum Beispiel ja eigentlich hier auch ursprünglich hatten. Da haben wir auch nicht mit dem Pfadintegral begonnen, sondern das ganz, ganz fein diskretisiert. Also ich denke, das ist oft nicht schlecht, diese beiden Denkweisen da mal durchzugehen. Gut, diese Punkte, die ich dahin gemacht habe, die waren exakt 0, weil, wie man sich leicht überlegen kann, Delta hoch n von S von x nach Delta x von t Delta x von t Strich und weiteren Deltas mit, also hier n mal und das Ganze n größer gleich 3, das verschwindet halt. Also die zweite Ableitung haben wir hier ja bereits berechnet, die ist x unabhängig, also wenn ich ein drittes Mal oder häufiger nach x ableite, dann wird 0 rauskommen. Also das heißt, für einen harmonischen Oszillator ist das, was an der Tafel steht, ein exaktes Resultat und ich schreibe es jetzt einfach nochmal ab. Das ist x klassisch, die Wirkung davon plus ein Integral von t1 bis t2 dt m halbe y Punkt zum Quadrat minus m Omega Quadrat halbe y Quadrat. Und ja, also hier ist ja gar nichts passiert. In dem Integral habe ich halt die t-Integration mit dem Delta weggenommen und die doppelte Ableitung nach t, die halt auf dieses y gewirkt hat, habe ich einmal rüber integriert. Das hat das Minus verschwinden lassen und dann habe ich wieder ein einfaches Ableitungsquadrat. Also die Aussage ist eigentlich einfach, es ist die klassische Wirkung vom harmonischen Oszillator, der die Randbedingungen x1 und x2 erfüllt und dann in gewisser Weise wieder die Wirkung von dem harmonischen Oszillator, wo der Pfad jetzt y ist, aber halt, und das ist der große Gewinn, das ist mit trivialen Randbedingungen, also y von t1 und y von t2 sind halt 0. Gut, also für die Übergangsamplitude folgt damit x2 t2 x1 t1 s Integral x von t1 gleich x1 x von t2 gleich x2 dx hoch i S von x, also das war der Startpunkt und was wir jetzt halt durch dieses Aufsplitten geschafft haben, ist es i hoch i S von x klassisch als Vorfaktor und dann Integral y t1 gleich 0, y t2 gleich 0, dy i hoch i sy. Und die Randbedingungen x1 und x2, die sind eben nur hier zu finden. Also das war der Grund, warum wir jetzt hier eine Tafel lang gearbeitet haben. Eine Sache ist vielleicht noch passiert, die ein bisschen jetzt selbstverständlich gemacht habe. Ich habe die Integration von x auf die Integration von y umgeschrieben. Warum ich das darf, das ist genau wie eine Koordinatentransformation bei einem endlichen Integral. Wenn ich auf meine Integrationsvariable x übergehe auf eine neue y, die sich nur um den Summanden unterscheidet, dann ist die Jacobi-Determinante 1. Also das heißt, wir können die Integration immer problemlos verschieben, ohne dass euch irgendwelche neuen Schwierigkeiten einhandelt. Also deswegen ist halt dx und dy hier äquivalent. Gut, und jetzt im Folgenden, was wir tun werden, wir werden jetzt halt zwei Teile ausrechnen, einmal einen Vorfaktor und danach dieses randbedingungsunabhängige Pfadintegral und das ist dann die volle Antwort, hinter der wir hier sind. Also beginnen wir mit dem Vorfaktor E hoch I S X klassisch. Also da ist auch wenig Quantenfeldtheoretisches dabei. Das ist einfach eine Rechnung aus der klassischen Mechanik. Also klassische Lösung, die die Randbedingungen erfüllt. Die kann man sich folgendermaßen besorgen. Also erstmal die allgemeine klassische Lösung, das wisst ihr, das ist A mal Sinus Omega T plus B mal Cosinus Omega T. Und jetzt müssen wir halt die Randbedingungen implementieren, indem wir bei T1 diesen Ausdruck Grad auf x einsetzen und bei t2 das gleiche halt Grad auf x2 setzen. Naja, und dann müssen wir dieses Gleichungssystem auflösen. Nach a und nach b. Und das ist nicht besonders schwer, ich muss halt die obere Gleichung von der unteren auf geeignete Art und Weise abziehen. Also muss halt den, ja, vielleicht soll ich ihn deswegen hinschreiben, den Sinus Omega T2 da oben hin multiplizieren, den Sinus Omega T1 da unten und die Differenz bilden, dann ist A weg. Oder umgekehrt von Cosinus das Ganze machen, dann ist B weg. Also letztendlich habe ich X1 Sinus Omega T2 minus X2 Sinus Omega T1 ist B Cosinus Omega T1 Sinus Omega T2 minus Cosinus Omega T2 Sinus Omega T1. Und sehr analog x1 Cosinus Omega T2 minus x2 Cosinus Omega T1 ist A mal Sinus Omega T1 Cosinus Omega T2 minus Sinus Omega T2 Cosinus Omega T1. Naja, und wenn er jetzt Additionstheoreme irgendwo her sucht, dann wird er feststellen, dass das ja plus Sinus Omega T2 minus T1 ist und das da unten, das ist gerade minus Sinus Omega T2 minus T1. Gut, und damit müssen wir nur noch das durchdividieren und haben A und B und können es wieder in die oberste Zeile einsetzen. Und das liefert uns den klassischen Pfad. Und der ist halt 1 durch Sinus Omega T2 minus T1 minus X1 Cosinus Omega T2 minus x2 Cosinus Omega T1 Sinus Omega T plus x1 Sinus Omega T2 minus x2 Sinus Omega T1 Cosinus Omega T. Gut, also konzeptionell kann man da wenig lernen und ich gebe zu, das ist jetzt eine relativ langweilige halbe Tafel gewesen. Ich wollte nur, dass das Ergebnis hier jetzt nicht vom Himmel fällt, sondern dass ihr zumindest das Gefühl habt, das sind einfache Schritte und wenn ihr wollt, könnt ihr ja nochmal sorgfältig zu Hause durchgehen und wird hoffentlich sehen, dass ich da keinen Leichtsinnsfehler gemacht habe. Was ich jetzt nicht mehr ausrechnen will, weil es, glaube ich, dann uferlos wird. Also ich habe da große Schwierigkeiten, das sorgfältig zusammenzusammeln. Also man kann es im Prinzip dann zum Beispiel mit Mabel tun. Ist diesen Ausdruck x klassisch von t jetzt noch in die Wirkung einzusetzen? Denn eigentlich sind wir ja da hinterher s von x klassisch. Und naja, wenn er das einsetzt, dann irgendwo steht die klassische Wirkung im Prinzip hier, müsste es halt nochmal ableiten und quadrieren und hier quadrieren und die Differenz bilden und dann wird es riesengroß, aber am Ende wird es dann doch wieder ziemlich einfach, also einsetzen in die Wirkung, und zwar jetzt ohne Rechnung. Also ich glaube, es ist nicht trivial zu sehen, aber es ist trotzdem nichts Schwieriges, was dahinter steht. S von x klassisch ist m Omega durch 2 Sinus Omega T2 minus T1 x1 Quadrat plus x2 Quadrat Cosinus Omega T2 minus T1 minus 2 x1 x2. Naja, und also das steht halt als Phase hier im Exponenten. Also damit haben wir die erste Hälfte von diesem Ausdruck berechnet. Wobei das ist wahrscheinlich erstaunlich, dass man das kann, denn momentan haben wir ja nur die Randbedingungen aus dem Pfadintegral rausgebracht, aber eigentlich müssen wir hier immer noch ein vollständiges Pfadintegral berechnen, was wir jetzt dann als nächstes tun. Okay, also jetzt die zweite Hälfte, das eigentliche Pfadintegral. Und zwar, weil es öfter jetzt auftritt, will ich eine Abkürzung einführen. F von T1 und T2 soll gerade dieses Ding da sein in unserer Übergangsamplitude, also ein Integral von y. T1 gleich 0, y von T2 gleich 0, dy e hoch i, s von y. Okay, wie wir es heute auch schon des Öfteren gemacht haben, die Wirkung, wie wir sie hier stehen haben, die will ich wieder einmal partiell integrieren, weil es dann etwas zweckmäßiger ist. Also wir hatten den Schritt schon oft verwendet, aber lasst mich trotzdem an der Stelle nochmal hinschreiben. Also die Wirkung ist eigentlich die kinetische Energie m halbe y Punkt Quadrat minus m Omega Quadrat halbe y Quadrat. Aber nach einer partiellen Integration eben das Integral von T1 bis T2 dt und jetzt y nicht abgeleitet, dann minus die doppelte Ableitung, minus wegen der partiellen Integration, minus Omega Quadrat y. Also das ist ein bisschen zweckmäßiger jetzt, dieser Ausdruck für das, was kommt. Dann, naja, dieses f selber, das ist jetzt wieder von der Struktur her ein Gauss-Integral. Ein sehr schwieriges, ein unendlich dimensionales, aber im Prinzip wird über y, also über ganz, ganz viele Variablen y integriert und die stehen, wie man hier sieht, in der Wirkung quadratisch drin. Und Gauss-Integrale, also auch in höheren Dimensionen, die kann man eben analytisch lösen, wie wir gleich sehen werden. Und das ist im Prinzip der Grund, warum ich von einem harmonischen Oszillator das Pfadintegral analytisch ausrechnen kann. Also f t1, t2 ist ein Gauss-Integral heißt das Y-Brett quadratisch auf. Das Problem, mit dem wir noch fertig werden müssen, ist, es enthält allerdings einen Operator. Und naja, das ist, ihr seht, das minus d Quadrat nach dt Quadrat im Wesentlichen, also das Omega, das wäre nicht schlimm. Gut, und diesen Operator, den müssen wir loswerden, und das machen wir genau wie in der Quantenmechanik, wenn wir Operatoren haben. Wir brauchen halt Eigenfunktionen von diesem Operator, denn dann kann ich den Operator drauf wirken lassen und ich habe nur noch Eigenwerte übrig, und Eigenwerte sind halt Zahlen. Mit denen kann ich gut umgehen. Also entferne den Operator durch Entwicklung von y nach Eigenfunktionen. Gut, und diese Eigenfunktionen, die müssen wir uns jetzt halt besorgen, bevor wir weitermachen können. Die nenne ich yj, diese Eigenfunktionen von diesem d Quadrat nach dt Quadrat minus Omega. Okay. Gut, und wir wollen nicht nur Eigenfunktionen, wir wollen ganz spezielle Eigenfunktionen, nämlich Eigenfunktionen, die auch die Randbedingungen erfüllen. Also wenn ihr euch erinnert, dieses y, das war, wie wir da oben gestartet haben, ein Pfad, der bei t1 und bei t2 verschwindet. Und wenn wir jetzt den entwickeln wollen nach Eigenfunktionen, dann müssen halt auch die Eigenfunktionen die gleichen Randbedingungen aufweisen. Also es muss gelten, yj von t1 gleich yj von t2 ist 0. Na ja, gut, und was wir halt lösen müssen, ist jetzt eine Eigenwertgleichung. Aber keine besonders schwierige zum Glück. D Quadrat nach dt Quadrat minus Omega Quadrat yj ist Lambda j yj. Und das ist halt eine einfache Differentialgleichung, also eine lineare Differentialgleichung y mit konstanten Koeffizienten. Und wie man sowas löst, das hat er hunderte von Malen schon getan. Also da muss ja einen E-Funktionsansatz machen oder Sinus und Cosinus verwenden. Ich würde es nicht im Detail machen, sondern nur die Lösung angeben, was, glaube ich, wirklich Standard ist. Also um die Randbedingungen entsprechend hier zu erfüllen, ist es zweckmäßig, dass man Sinusfunktionen verwendet, weil die verschwinden halt, die Ebenenwellen, die verschwinden nicht. Die müsst ihr noch geeignet zusammenaddieren, sodass am Ende halt wieder ein Sinus rauskommt. Also was die gesuchte Lösung ist, ist yj gleich Sinus jpi t minus t1 durch t2 minus t1. Und davor bietet sich an, diese Normierung zu wählen mit den Eigenwerten Lambda j gleich j Quadrat Pi Quadrat dividiert durch T2 minus T1 zum Quadrat minus Omega Quadrat. Also setzt einfach, wenn ihr Zweifel habt, diese Funktion da unten ein. die doppelte Ableitung auf den Sinus reproduziert den Sinus, die Konstanten lassen den Sinus auch unverändert, also fällt die Funktion raus. Das Einzige, was ich halt tun muss, ich muss den Eigenwert entsprechend anpassen und der ist, denke ich, hier korrekt gewählt. Im Prinzip ist es eine Differentialgleichung, wie ihr es auch in der Schrödinger-Gleichung habt, wenn ihr einen Potentialkasten einen unendlich hohen löst. Deswegen habt ihr auch gerade hier diese J-Quadrat-Abhängigkeit drin, die in Form von typischerweise einer N-Quadrat-Abhängigkeit bei den Eigenzuständen Psi N vom Kasten habt. Naja, und der Sinus, wie schon gesagt, der sei deswegen gewählt, damit die Randbedingungen T1 und T2 muss Y verschwinden, dass das erfüllt wird. Und also die eine ist offensichtlich erfüllt. Wenn T gleich T1 ist, ist das Argument vom Sinus 0. Naja, und die zweite sei dadurch erfüllt oder gibt im Prinzip diese Quantisierung über J an. Also immer wenn ich halt Vielfaches von Pi habe, dann verschwindet der Sinus wieder und so muss ich halt gerade meine Zeitdifferenzen und meine Vorfaktoren in diesem Sinus einrichten. Gut, und warum diese Wurzel? Also die wäre eigentlich unnötig, um die Forderungen da unten zu erfüllen. Die ist deswegen so gewählt worden, dass diese Funktionen orthonormal sind. Also das habt ihr sicher auch in der Quantenmechanik öfter gehabt, orthonormale Systeme, wenn er halt das Ganze quadriert und drüber integriert, kommt 0 raus, wenn es verschiedene Funktionen sind. Oder aber es soll 1 rauskommen, wenn es dieselbe ist. Und damit das 1 rauskommt, braucht er halt diese Wurzel. Gut, also das war so eine gewisse Vorarbeit. Jetzt die eigentliche Entwicklung. Die kann ich dann direkt hinschreiben. Also Y ist Summe J gleich 1 bis unendlich. Das hätte ich vielleicht da oben noch hinschreiben sollen. Dieses J, das fängt bei 1 an und geht nur in die positive Richtung. Dann irgendeinen Koeffizienten AJ, der halt unbestimmt ist und gerade das Y kodiert und dann die Eigenfunktion yj. Also das war nichts Tiefsinniges, einfach eine formale Entwicklung. Jetzt setzen wir diese Entwicklung in die Wirkung ein. Und dann habe ich S von Y ist m halbe. Also das ist einfach abgeschrieben. Dann das Integral, was wir hier stehen haben, das schreibe ich auch ab, T1 bis T2. Dann habe ich zweimal ein Vorkommen von Y. Y ist diese Entwicklung, also brauche ich zweimal eine Summation. Die ziehe ich bereits aus dem Integral raus. Summe J gleich 1 bis unendlich und Summe K gleich 1 bis unendlich. Und jetzt yj minus d Quadrat nach dt Quadrat minus Omega Quadrat yk. Gut, bisher haben wir nichts gewonnen. Da hätten wir beliebige Funktionen nehmen können. Der große Gewinn, der folgt jetzt unmittelbar, denn das Ziel, wie gesagt, war, den Operator loszuwerden. Und das schaffen wir jetzt auf sehr einfache Art und Weise, wenn wir den Operator auf eine Eigenfunktion von sich selber wirken lassen, wie es da unten steht, dann wird er halt ersetzt durch den Eigenwert Lambda J. Und Lambda J ist halt nur eine Zahl, wie wir es da oben stehen haben. Also ist das ja Lambda K, YK. Gut, und das nächste, was uns jetzt auch noch hilft, ist die Orthonormalität. Also deswegen wollte ich diese Wurzel da reinbringen. Wenn ich jetzt integriere eine Funktion yj und eine Funktion yk, bedeutet das, dass es halt ein Delta jk gibt aufgrund der Orthogonalität dieser Funktionen. Naja, und dann wird es nicht mehr übermäßig schwierig. dann habe ich jetzt eigentlich nur noch ein Lambda k stehen und eine Delta-Funktion und zwei Summen. Eine Summe bricht wegen diesem Delta-Symbol zusammen und was am Ende übrig bleibt, ist m halbe Summe j gleich 1 bis unendlich aj Quadrat Lambda j. Also Lambda ist, wie gesagt, dieser längliche Eigenwert und die Koeffizienten a, die kennt man nicht, weil man halt die Funktion y nicht explizit kennen. Also ein beliebiges y kann halt durch eine geeignete Wahl der a's dann dargestellt werden. Hier habe ich die a's irgendwo wahrscheinlich vergessen, genau. Die a's, die kann ich sicher rausziehen aus dem Integral, also wahrscheinlich müssen die hier rein. Genau. Ja, vielen Dank. Gut, es ist ein bisschen unschön jetzt, weil wir mitten in der Rechnung offenbar stecken bleiben. Also es hat keinen Wert mehr, selbst wenn ich überziehen würde, würde ich da heute noch sehr lang brauchen. Ich denke, es ist fast am geschicktesten, an dieser Stelle da zu unterbrechen. Also man gerade nochmal, was euch vielleicht bis nächste Mal merken solltet, wir sind dabei, diese Übergangsamplitude für ein konkretes Beispiel auszurechnen. Wir haben es jetzt halt geschafft, die zu splitten in einen Vorfaktor, der die Randbedingungen enthält. Den haben wir mühsam, aber durch sehr primitive klassische Überlegungen ausrechnen können. Naja, und jetzt sind wir halt gerade dabei, das Pfadintegral mit trivialen Randbedingungen zu lösen, was immer noch eine große Herausforderung ist. Und hier haben wir jetzt halt begonnen. Und das Erste, was wir jetzt machen, ist erstmal diesen Operator loszuwerden, der halt in der Wirkung steht. Naja, und deswegen haben wir dieses Eigenwertproblem gelöst. Was wir jetzt dann das nächste Mal tun werden, also wie ich angedeutet habe, ist das ein Gauss-Integral, das wir lösen werden. Wir werden die Integration dy umschreiben auf Integrationen über diese Koeffizienten a. Und dann ist es natürlich einfach, dann haben wir lauter Gauss-Integrale, die halt mit diesem Faktor Lambda kommen. Das einzige Problem, und das wird uns Kopfzerbrechen bereiten, dieses Mal haben wir nicht eine triviale Jacobi-Determinante. Also die Transformation von diesen Ys auf diese neuen Variablen a, die halt unser Y kodieren, das ist also kein ganz bösartiger Jacobi, aber es ist zumindest eine Matrix, irgendeine unbekannte Zahl. Und da brauchen wir auch wieder Tricks, um das zu lösen. Und naja, das denke ich, wenn wir dann in der nächsten Stunde, also am Mittwoch, was haben wir gesagt, ab 8.30 Uhr, ne? Machen. Gut, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende.